Wir wollen danken, lieber Vater in dem Himmel, für deine Gegenwart. Wir wollen danken, dass du gegenwärtig bist. Wir wollen hören, lieber Herr, was du uns heute Morgen durch unseren Bruder sagen willst. Gib ihm alle Gnade, Kraft, Freudigkeit, Vollmacht, dein Wort auszurichten. Wir möchten dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du von jeher geredet hast. Wir möchten dir danken, dass du dann im Sohne geredet hast. Wir möchten dir danken, dass deine Worte Ja und Amen sind, dass dein Wort Geist und Leben ist. Wir möchten dir danken, lieber Vater, dass du uns alle durch dein Wort reich machst in dir, reich in deinem Sohne. So danken wir für dieses Beisammensein, danken dir, dass du der Gegenwärtige alle Bedürfnisse kennst, danken dir, dass du sie stillst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Dir sei Ehre und dir sei Dank. Amen.
Amen. Liebe Geschwister und Freunde, ich möchte zunächst lesen aus Hebräer 1. Ich darf ganz leise hinzufügen, wie ich meine, aus dem 14. Briefe des Apostels Paulus. Jetzt wieder lauter. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise in der Vergangenheit zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage oder gegen das Ende der Tage hin zu uns geredet in einem, der Sohn ist. Ihn hat er gesetzt zum Erben des Alls. Durch ihn hat er auch die Äonen, die Weltzeiten gemacht. Er ist der Abglanz oder die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist der Abdruck seines Wesens und er trägt das All durch das Wort seiner Macht, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so vieles besser geworden ist als die Engel, weil er ja auch einen vorzüglicheren Namen lange vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Wenn er aber den Erstgeborenen zum zweiten Mal in den Weltkreis, in den Erdkreis, in die Ökumene einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden oder zu Geistern macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königtums. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen hinaus. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie werden veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe. Das heißt, du bist Jahwe, der da ist und der da war und der da kommt und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zur Diakonie, um derer willen, welche die Errettung ererben sollen? Ich werde, wenn ich diesen Abschnitt lese, mit seinen 2x7 Versen und mit den 7 Namen, die den Sohne Gottes beigelegt werden, und den 7 Schriftstellen, die dieses begründen, erinnert an das Wort Agues in Sprüche 30, jenes geheimnisvollen Mannes, der am Ende des Sprüchebuches sein Wort erhebt. Sprüche 30, von Vers 4 an: Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Weißt du es? Das weiß die Synagoge noch nicht. Ich möchte einmal gerne wissen, was orthodoxe, glaubende Juden bei dieser Stelle empfinden, wo nach dem Namen des Sohnes Gottes gefragt wird. Wir sind aber hoffentlich solche, die diese Frage beantworten können. Was ist der Name seines Sohnes? Weißt du es? Und jeder, der glaubt, der wiedergeboren ist aus Heiligem Geist, bekennt sich zu diesem wunderbaren Namen, zu diesem voll ausgebreiteten Yahweh-Namen im Sohn, zu dem vorzüglichen Namen des Sohnes Gottes, den er lange vor den Engeln, ehe überhaupt ein Engel erschaffen war, von Gott dem Vater ererbt hat. Von jenem Namen, von dem es am Beginn des Hohen Liedes heißt: Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Das heißt, wie eine Fülle des Heiligen Geistes, die uns aus deinem Namen entgegenkommt. Und die Volloffenbarung dieses Shem HaMeforash, so sagen es die Juden, dieses voll ausgebreiteten Yahweh-Namens, wird einmal dazu führen, dass aller Knie sich beugen werden, derer im Himmel, derer auf der Erde und derer unter der Erde, und aller Zungen frohlockend zur Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen werden: Allherr ist Jesus, der Messias. Allein die Offenbarung dieses Namens. In der Versammlung der Brüder, zu der ich gehöre, singen wir ein schönes Lied, das leider nicht in unseren Lobgesängen steht. Der erste Vers dieses Liedes heißt: Jesus Namen, wer kann ergründen deine Tiefen, deine Höhe? Wer die Gnad und Lieb verkünden, deren End ich nirgends seh, unausforschlich bleibet hier eines Namens Hülle mir. Und wir werden dann noch auch den zweiten Vers in Erinnerung bringen, wo es heißt: Jesus Name Lebenssonne, du des Vaters ewige Freud, bist auch meine Lust und Wonne, jetzt und bis in Ewigkeit. Deine Strahlen voll und frei machen auch die Schöpfung neu. So hat Karl Brockhaus gedichtet. Wenn er da gewusst hätte, was er gesagt hätte.
Was die singen, auch das Glauben.
Und was die Brüder singen. Nachdem Gott vielfältig, auf vielerlei Weise, in der Vergangenheit zu den Vätern geredet hat, in den Propheten oder durch die Propheten, auch in einer Mannigfaltigkeit der Offenbarungsmethoden, durch Worte, Visionen, Träume, Erlebnisse, Tatprophetie. Pfarrer Rienecker hat hierzu gesagt, das ist der vollendetste Ausdruck der Inspirationsvorstellung. Gott hat geredet in den Propheten. Gott ist der alleinige Sprecher, der Prophet und Apostel lediglich sein Organ. Und wenn Sie genau hingehört haben, dann haben Sie gesehen bei der Verlesung dieses Kapitels, da steht nirgendwo, David hat gesprochen oder Ethan oder Heman. oder Salomo oder wer weiß sonst, sondern da steht immer, er hat geredet, der Vater durch seinen Heiligen Geist. Das geht so weit, dass der Verfasser dieses Briefes einmal sagen kann, es hat aber irgendwo irgendjemand gesagt und hat noch nicht einmal gewusst, dass das im Psalm 8 steht. Nein, er wollte darauf hinweisen, der Sprechende ist Gott. Es ist also kein Fortschritt in der Inspiration, wenn der Heilige Geist dann über die Propheten hinausgeht und in einem redet, der Sohn ist, sondern es ist ein Fortschritt im Heilsfortschritt der Zeiten und in der Wesensoffenbarung des lebendigen Gottes. Denn keiner hat Gott jemals gesehen, aber der Sohn Gottes, der im Schoße des Vaters ist, er hat uns vom Vater genaueste Kunde gegeben. Exegese, wie es im Grundtext heißt. Und nun zu den sieben Namen vom Sohne Gottes. Erstens, er ist der Erbe des Alls. Da steht also wirklich nicht aller Dinge. Ich habe gerne schon einmal in der Bibelstunde die Brüder gefragt, weil das in der Elberfelder so steht, welche Dinge denn da gemeint seien. Die Gardinen oder die Stühle oder die Tische. Nein, es geht nicht um Dinge. Tapanta im Grundtext heißt das Universum, das Weltenall. Er ist der Erbe des Alls. Verzeihen Sie einmal ein Wort. In manchen Schlafzimmern hängt ja noch das Bild von dem guten Hirten mit seinen langen Locken. Er sieht fast wie ein Mädchen aus. Und das soll Jesus, der gute Hirte, sein. Ich will Ihnen das nicht madig machen. Lassen Sie es hängen, wenn es Ihnen gefällt. Aber wir sollten uns mehr als durch solche romantisierenden Bildern prägen lassen, durch das Musterbild gesunder Worte in der Heiligen Schrift. Wenn Sie sehen wollen, wie Jesus ist und wer Jesus ist, dann schauen Sie in das Wort Gottes. Da bekommen Sie eine Fotografie des Heiligen Geistes, die alles andere übertrifft und die dann auch wirklich stimmt. Ohne Locken. Er ist der Erbe des Alls. Er ist nicht nur der liebe Heiland. Er ist der Weltschöpfer, der Mittler der Schöpfung. Er ist der Mittler der Versöhnung der Welt. Und er ist auch der Weltvollender. Wenn wir hier hören, er sei der Erbe des Alls, da denken wir gerne an das Weltenall, wie es uns heute vorgestellt wird, etwa durch die Satelliten und Raumsonden. Ich habe einmal solche Bilder gesehen von den Monden des Jupiters. Das sind also wirklich Trümmerwelten, vor denen es einen nur schauern kann. Gasmonde, Gasplaneten, Wüsten, voller Eis und Stein, viel Steine gab es und wenig Brot. Und es gibt Forscher und Astronomen, die wirklich der Meinung sind, die einmaligen Gegebenheiten für das Leben auf diesem Planeten Erde gibt es nur einmal im Weltenall. Es gibt andere, die der Meinung sind, es gibt davon Hunderttausende. Es gibt aber auch ernstzunehmende Astronomen, die Meinung vertreten, das ganze Weltenall ist nur eine einzige Versuchsanordnung Gottes, um die einmaligen Lebensgegebenheiten des Planeten Erde hervorzubringen. Adolf Heller hätte das All anders gedeutet. Er hätte gesagt, alle Welten und Wesen. Und das ist wirklich so. Wir haben schon darauf hingewiesen. Und in Kolosser 1, da steht es, wer alles zu diesem All gehört. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Die Fürstentümer, gewaltigen Throne und Herrschaften in der unsichtbaren Welt. Die Menschen, aber auch die Geister und Dämonen in der Unterwelt. Die Wesen des Lichtes auf der Seite Gottes und die Wesen der Finsternis auf der Gegenseite. Es wird ja gerne von den Theologen gesagt, solche Aussprüche wie im Hebräerbrief, das sei Gemeindetheologie. Die Apostel und Propheten hätten den Ur-Jesus hochgelobt und hätten ihn verfälscht, indem sie ihm Dinge zugelegt hätten, die eigentlich ursprünglich gar nicht in ihm lagen. Das sei das Kerygma, die Verbindung, die Verkündigung der Gemeinde gewesen. Und deshalb möchte ich bei den Aussagen, die wir hier finden, auch jedes Mal aus den Evangelien einen Beleg bringen. Hierzu einmal aus Johannes 13. Sie brauchen es gar nicht aufzuschlagen. Da waren Jesus mit seinen Jüngern in einen Saal gekommen, wo sie die Passamahlzeit miteinander feiern wollten und hernach auch die Feier des heiligen Abendmahls. Und dort standen Krüge mit Wasser zur gesetzlich vorgeschriebenen Reinigung der Hände und der Füße. Leider war dieser Saal, der ihnen von einem Freund überlassen worden war, ohne Diener. Es war also keiner da, der ihnen die Füße wusch. Und die Jünger guckten einander an, der eine den anderen, der andere den einen. Und das sollte heißen, na los, wer macht's denn nun? Und sie zuckten alle die Achseln, ich bin doch kein Sklave, der den anderen die Füße wäscht. Da geht Jesus an die Wand, dort ist ein Nagel und an dem Nagel hängt eine Schürze, die Schürze des Sklaven. Die bindet er sich um den Hals, kniet nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Warum? Weil er die Seinigen zu lieben begonnen hatte, liebte er sie bis zum Ziel, bis zur Vollendung, nicht bis zum Ende. Dann heißt es im Johannesevangelium, in welchem Bewusstsein dieses der Sohn Gottes tat. In dem Wissen darum, dass er nun zu dem Vater heimkehren werde und in dem Wissen darum, dass der Vater ihm das All in die Hände gelegt habe. Der Allherrscher. So sehr hat er uns geliebt. So hat er uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns nicht nur zu lieben begonnen, sondern das dürfen wir glauben, er trägt uns hindurch. Er, der das All trägt, trägt auch uns bis zum Ziel, nicht bis zum bitteren Ende, wie die meisten Übersetzungen sagen, sondern bis zur Vollendung. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand. Nun das Wort aus dem Psalmen, das hierhin gehört. Nein, es ist ein Wort aus 2. Samuel 7, 14. Ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Das ist die Stiftung des Erbes durch den Vater an den Sohn. Und darin besteht nun die Ruhe Gottes. Dass er nach der ungeheuren Kräfteexpansion der Schöpfung eingeht in seine glückselige Ruhe, indem er das begonnene Werk der Schöpfung in die Hände seines Sohnes legt und sagt, du sollst diese Welt erlösen, versöhnen und vollenden. Und da setzt sich der Vater in die Ruhe und wartet ab, bis der Sohn Gottes dieses alles durchführt. Ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Ich möchte jedes Mal einen Vers eines Gedichtes hinzufügen, den ich in der Freude über diesen Abschnitt gemacht habe. Du bist der Erbe aller Welt, wie Gott dir zugeschworen, ob Erden rund, ob Sternen zählt, sie werden neugeboren. Wer je erblickt des Lebens Licht in allen Weltenkreisen, wird einst nach Wegen im Gericht dich loben, rühmen, preisen. Die zweite Aussage vom Sohne Gottes, und wir müssen immer daran denken, der diese Aussagen macht, ist nicht in erster Linie ein Apostel. Und deshalb ist es auch unwesentlich, ob wir seinen Namen kennen, sondern das ist der Heilige Geist, der Jesus verherrlichen will. Die gesamte Tätigkeit des Heiligen Geistes in der Gegenwart zielt darauf ab, den Sohn Gottes zu verherrlichen. Zweite Aussage. Durch ihn, den Sohn, sind die Äonen gemacht. So heißt es wörtlich. Das heißt, die Weltzeiten und Heilszeiten Gottes, der göttliche Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Welten als Raum, als Materie haben wir schon in der ersten Fassung, wo vom All die Rede ist, nun auch die Zeit. Und jeder moderne Physiker wird Ihnen das bestätigen. Es gibt keinen Raum und keine Materie ohne anerschaffene Zeit. Und es gibt keine Zeit ohne Materie und Raum. So modern ist Gottes Wort. Und wir werden dann im dritten Ausdruck noch die Energie finden. Raum, Zeit, Energie. Aber durch ihn sind die Äonen gemacht. Er ist der Vater der Äonen, wie es in Jesaja 7 heißt. Der Mittler des göttlichen Heilsplanes, des Gottes, der die Zeit der Weltgeschichte und der Geschichte des Universums ordnet in einem Heilsplan. Der Heilsplan Gottes ist geordnete Zeit. Und dieser Heilsplan hat Äonen, hat Haushaltungen, hat Jahrtausende, Gottestage. Und der Sohn Gottes ist die Quelle der Heilszeiten Gottes. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott. Er ist der Friedefürst. Er ist aber auch der Vater, das heißt die Quelle der Äonen. Oder wie es die Septuaginta, die griechische Übersetzung, fasst. Er ist der Vater der kommenden Äonen, der ganzen Heilszukunft. Da geht es um den Gottesplan, der den Zeitenfluss, den die Griechen Chronos nannten, Sie kennen das von Chronometer, Chronologie, in Äonen und Heilsterminen zur Mündung führt. Der Zeitenfluss wird nicht ewig dahin fließen, sondern wird einmal einmünden in jenes große Ziel, da der Sohn Gottes alles seinem Vater vollendet vor das Angesicht stellt. Er, der weinend den Samen der Welten zur Aussaat getragen hat, wird einmal heimkehren voller Jubel, tragend die ernteschweren Garben der vollendeten Welt. Das ist der Gottesplan, der Vorsatz Gottes. Aus ihm und durch ihn und zu ihm ist das All. Sehen Sie, der Herr Jesus hat einmal Leuten, die ihm nachfolgen wollten, gesagt, überlegt euch das gut, ob ihr wirklich bereit seid, den Preis zu zahlen. Das ist ein kluger Baumeister, der einen Turm oder ein Gebäude bauen will und sich zuvor erst einmal hinsetzt und überlegt, ob er die Kosten habe, ob er das Geld habe, hinauszuführen, damit, wenn er den Bau begonnen habe und er dann nicht weiterkommt, weil ihm das Geld ausgegangen ist, seine Feinde kämen und sagen, hahaha, der hat begonnen zu bauen und ist nicht in der Lage zu vollenden. Sodass eine halbfertige Ruine dasteht, eine geistliche Ruine. Es ist wirklich ein ernstes Wort. Und viele Bankrotts und unserer Tage, die sind einfach auch darauf begründet, dass man sich zuvor, etwa bei Neugründungen von Firmen, nicht überlegt hat, ob man krisenfestes Kapital hat, das diesen Dingen standzuhalten vermag. Aber das, was Jesus dort in Lukas 14 sagt, das gilt in einer weitaus größeren Weise von dem göttlichen Weltenbaumeister, von dem Architekten des Alls, von dem, der alles ersonnen und geplant hat, vor Grundlegung der Welt. Luther wurde einmal gefragt, was hat Gott eigentlich getan vor Erschaffung der Welt? Da hat Luther gesagt, in der ihm eigenen Weise, er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Aber liebe Geschwister, er hätte mal lieber in das Neue Testament schauen sollen. Da wird nämlich eine Menge darüber gesagt, was Gott vor Grundlegung der Welt getan hat. als er seinen heiligen Vorsatz, den Vorsatz der Äonen, in sich selbst gefasst hat und durch seinen Christus konzipiert hat. Ich darf einmal das Bild verwenden. Der Christus ist der Computer des Vaters, in dem der Vater alles programmiert hat, was jemals in der Weltgeschichte, in der Geschichte des Universums und in der kleinen Geschichte unseres Lebens geschieht. Und nur darum können uns alle Dinge zum Guten dienen. Und da dürfen Sie mir glauben, der Weltenbaumeister wird nicht einmal vor einer unvollendeten Ruine stehen, wie es viele, viele Fromme leider glauben, dass er sich begnügt mit 0,001 aller seiner Geschöpfe und dass sein Feind, der Satan, den überwältigenden Teil seines Weltenalls und seiner Geschöpfe auf seiner Seite hat. Glauben Sie das? Der Sohn Gottes hat das nicht geglaubt und ich glaube es auch nicht. Sehen Sie, dann könnten nämlich die Feinde kommen und könnten sagen, haha, der hat angefangen zu bauen und ist nicht in der Lage zu vollenden. Das ist sich Gott nicht uns schuldig, sondern sich selbst. Es geziemte ihm. Das werden wir noch in Hebräer 2 hören. Der Herr Jesus hat gesagt, ehe Abraham ward, bin ich. Und er hat gesagt, Vater, wenn ich jetzt zu dir heimkehre, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt, nicht vor meiner Menschwerdung. Also war bereits mit der Erschaffung der Welten durch den Sohn Gottes ein gewisser Herrlichkeitsverlust verbunden, denn es gibt keine Offenbarung Gottes ohne Erniedrigung. Gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Und nun das Wort aus dem Psalmen. Du, Atta, der Erste, der Letzte und der Lebendige, bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Jener urzeitliche Standpunkt, wo der Vater den Sohn als gegenüber seiner Liebe aus sich herausgestellt hat. Das hebräische Wort Ben hat den Zahlwert 2x26, Yahweh im Sohn. Und die Anrede Beni, mein Sohn, den Zahlwert 2x31, den Zahlwert Els, Gottes. Er ist Gott, er ist Yahweh. Sohn mein bist du, heißt es im Hebräischen, heute habe ich dich gezeugt. Das war der Beginn der Äonen. Und an diesem Tage, möchte ich einmal sagen, wurde der Sohn zum Vater der Äonen. Und dann heißt es in diesem Psalm noch, fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben alle Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Du schufst den Gottesplan der Zeit als Vater der Äonen, dass alle Wesen weltenweit dereinst im Lichte wohnen. Du hast der Schöpfung Leid und Last in dir zuvor ersehen. Von dir geordnet und erfasst ist alles Weltgeschehen. Ich möchte wenigstens ein Wort Gottes zu diesem Vorsatz der Äonen noch lesen. Epheser 1, Vers 5. Er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann in Vers 10 und 11. Sein Wohlgefallen ist es, dass er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung einer Fülle von Zeiten, das All unter einem Haupte zusammenzubringen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchen auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der das All bewirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Die dritte Aussage. Er, der Sohn Gottes, ist die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit. Da denken wir an 1. Mose 1, 3. Jehi Or, Vayehi Or. Es werde Licht und es ward Licht. Jener große erste Lichtblitz, wo die Energie des Weltenalls aufflammte und sich zum Raum und zur Materie gestaltete. Aber da gibt es eine andere Sonne, die alle göttliche Energie in sich konzentriert. Und das ist der Sohn Gottes, der Vermittler des Lichtes Gottes und damit des Lebens Gottes, des Geistes Gottes und der Liebe Gottes. Das heißt summa summarum des Wesens Gottes. Er ist die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit. Sonst wüssten wir nichts vom Wesen Gottes. Wenn Sie von der Schöpfung aus, in der nur Kampf herrscht, Kampf, Tod und Vernichtung, und wenn Sie von der Weltgeschichte aus, von der Historie aus, schließen wollen auf das Wesen und auf den Charakter Gottes, und wenn Sie von Ihrem eigenen Erleben, in Ihrer eigenen Biografie, Schlüsse ziehen wollen auf das Wesen Gottes, werden Sie zu einem sehr, sehr dunklen Bild kommen, zu einem falschen Bild von unserem Gott und Vater. Römer 8, 38 bis 39 heißt es, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Weder die Katastrophen unseres Lebens, noch die Mächte, Geister und Fürstentümer in der unsichtbaren Welt. Von jener Liebe Gottes, die nur an einem einzigen Punkt in Erscheinung tritt, die in Christus Jesus ist. Es gibt nur einen, in dem wir die Liebe Gottes und das Wesen Gottes erkennen können. Ja, er ist die Sonne. In Malachi 4 heißt es einmal, hinsichtlich der Endzeit Israels und hinsichtlich der Wiederkunft des Messias, er wird sein wie die Sonne, die strahlend aufgeht zum Beginn des Gottestages seines Reiches, jener wunderbaren 1000 Jahre seines Messiasreiches, mit Heilung in ihren Flügeln, das heißt in ihren Strahlen. Was bewirkt die Sonne, auch unsere irdische Sonne? Wärme, Licht, Wachstum, Bewegung, das müssen Sie einmal sehen, wenn die Sonne aufgeht. Ich kann es verstehen, wenn Heiden, die ohne Offenbarung Gottes sind, die Sonne anbeten. Ich habe einmal einen solchen Naturfilm gesehen, wo sie am Rande des Urwaldes stehen und auf den Aufgang der Sonne warten, die dann wie ein großer Glutball auftaucht und wie sie dann beginnen, die Sonne anzubeten. Denn sie gibt ja unserem Planeten wirklich Wärme und damit Licht und Wachstum und Bewegung. Und da gibt es viele, viele Lieder im Gesangbuch, wo davon bezeugt wird, dass der Herr Jesus Christus unsere Sonne ist. Deine Strahlen voll und frei machen auch die Schöpfung neu, haben wir vorhin gehört. Oder in dem Lied von Ter Stegen, ich möchte deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ja, wir können in das Wort der Psalmen einstimmen. In deinem Lichte, o Gott, sehen wir das Licht der Welt, Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung in ihren Strahlen. Und diese Sonne wird so lange wirken, bis keine Finsternis mehr sein wird. Ich möchte hierzu das feine Wort lesen aus 2. Korinther 4, Vers 6, wo die Schöpfung zusammengefasst wird mit der Neuschöpfung. Denn derselbe Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Erst wirklich die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit, die Ausstrahlung des Wesens des Vaters, der Liebe des Vaters, des Geistes des Vaters, des Lichtes des Vaters und seines ganzen Lebens. Das wurde vorgebildet auf jenem Berge in Galiläa, als er seine Reichsherrlichkeit öffnete und offenbarte für seine Jünger, als sein Körper umgestaltet wurde in Lichtgestalt, als seine Kleider schneeweiß wurden, wie sie kein Färber auf Erden je machen kann, und als sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Und der Apostel Petrus bezeugte es in seinen letzten Tagen, da erscholl aus der prachtvollen Herrlichkeit, aus der Schekina, der Wolke der Herrlichkeit, die Stimme Gottes: Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auch bei seiner Wiederkunft wird sein Angesicht strahlen wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Offenbarung 1. Das Wort aus dem Psalmen: Wenn ihr aber den Erstgeborenen zum zweiten Male in die Ökumene, das heißt in die bewohnte Welt, einführen wird, spricht er, und alle Gottesengel sollen und werden ihn anbeten. Sie haben ihn schon einmal angebetet, die lichten Gottesengel, als er durch alle Himmel hindurchfuhr, über alle Himmel hinaus und in den Himmel des unzugänglichen Lichtes Gottes einging, wurde er von ihnen begrüßt. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo vor ihm niederfallen werden die Götter alle. Psalm 97, Vers 7. Das ist die Herrlichkeit seiner Epiphanie, die Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Was wird es sein, wenn der Christus in den kommenden Weltzeiten die ganze Fülle, die ganze unausforschliche Fülle seines Gottes und Vaters in die Welt erstrahlen lässt, als die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit? Des Vaters Abglanz, Gottes Bild und seines Wesens Klarheit ist völlig uns in dir enthüllt und in dem Wort der Wahrheit als Sonne der Gerechtigkeit zur Heilung uns gegeben, gingst auf, du im Zenit der Zeit verströmtest Licht und Leben. Die vierte Aussage: Er ist der Abdruck des göttlichen Wesens, oder wie es eigentlich heißt, er ist der Prägestempel, der Charakter des Wesens Gottes. Sehen Sie einmal, wenn nur da stünde, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, dann könnten wir ja meinen, diese Ausstrahlung geht verloren, so wie die Ausstrahlung der Sonne auch verloren geht, dahin schwindet, immer geringer wird. Nein, diese Ausstrahlung des göttlichen Wesens ist so gestaltet, dass sie uns prägt. Es ist eine Einprägung. Das innerste Wesen Gottes soll uns durch den Christus mitgeteilt werden. Und zwar nicht nur auf unsere Sterne geprägt, wie ein Siegel, sondern unauslöschlich in unser Herz und in unseren Geist eingeprägt werden. Dazu Römer 8, Vers 29 bis 30, wo von dieser Einprägung die Rede ist. Ich lese Vers 28 noch mit. Wir wissen aber, dass Gott denen, die ihn lieben, das All zum Guten mitwirken lässt oder angeordnet hat, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die Prägung der nachgeborenen Söhne Gottes. So, was haben wir hier? Ein Charakter ist ein Prägestempel. Und Sie wissen ja, wie eine Münze geprägt wird. Wenn dann das Material unter den Prägestock kommt und der Prägestock mit einer unvorstellbaren Gewalt und Kraft in diese Münze das Bildnis hineinschlägt. So wie es in alter Zeit war, das Bildnis eines Kaisers und Königs oder in unserer Zeit eines Präsidenten oder dergleichen. Und diese Medaille hat zwei Seiten. Die eine Seite trägt folgendes Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind. Die andere Seite der Medaille heißt, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn in seinen Mund nimmt. Das sind die zwei Seiten. Wir sind ja berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns also berufen hat, das heißt die Tugenden und Wesenszüge des lebendigen Gottes. Und diese Prägung des Wesens Gottes vermittelt uns der Sohn Gottes, weshalb er der Prägestempel seines göttlichen Wesens genannt wird. Und damit wir selber zu einem Vorbild werden in der Gemeinde Gottes, zu einem Typos, der andere prägen kann, brauchen wir den Prägestempel. 2. Timotheus 1,13, habe den Prägestempel gesunder Worte. Denn der Christus offenbart sich in der Gegenwart durch sein Wort, das er lebendig macht durch den Heiligen Geist. Hypotyposis heißt das griechische Wort, der Prägestempel gesunder Worte. 2. Timotheus 1,13, damit wir selbst zu einem Vorbild, zu einer Prägung für andere werden. Wir geben die Prägung weiter. 1. Timotheus 4, Vers 11. Prägung ist etwas anderes als Etikettierung. Ich darf einmal mit allem Ernst sagen, es gibt viele Christen, die herumlaufen, die tragen ein Etikett. Haben Sie das einmal gesehen, so eine Abfüllanlage, wie da die Flaschen durchrauschen, wie der Stöpsel drauf gekracht wird und wie dann die Etiketten auf die Flasche geklatscht werden? Da steht dann auf mancher Flasche Riesling Spätlese, wehe. Wenn aber dann Gift oder Essig oder Galle hineingefüllt wird und andere daraus trinken, die der Meinung sind, sie empfangen durch uns Wesen Gottes, den Wein der Freude Gottes, und sie empfangen von uns vielleicht nur Galle und Gift, wir sollen nicht etikettiert werden, wir sollen geprägt werden. Geprägt durch den Heiligen Geist, der unablässig bemüht ist, durch das Wort das Bild des Erstgeborenen der Söhne in uns auszugestalten. Denn wir sollen einmal dem Sohne Gottes, dem Erstgeborenen, gleichen. Das ist sein Ziel. Das ist sein erklärter Wille. Diesen seinen Willen wird er durchsetzen. Das ist dann keine Fehlprägung. Wenn wir alt werden, das wissen Sie vielleicht, gibt es allerlei Druckfehler in unserem Zellmaterial. Da werden die genetischen Programme falsch übernommen. Da braucht nur ein Molekül falsch zu stehen. Und das führt dann dazu, dass uns die Haare ausfallen, dass unsere Zellen altern, sich nicht mehr neu bilden, dass wir krank werden und kränker. Alt und älter, kalt und kälter. Fehlprägungen. Wenn die Zellen sich immer wieder erneuern würden nach dem ursprünglichen genetischen Programm, würden wir niemals sterben. Schreibfehler, Tippfehler, das gibt es bei unserem Gott nicht. Solche genetischen Fehlprägungen durch den Heiligen Geist. Tippfehler Gottes. Der Heilige Geist arbeitet sorgfältig, gewissenhaft. Er übermittelt uns das Wesen in einer vorzüglichen Weise, das Wesen des Vaters in dem Sohn und durch das Wort. dass wir doch bereiter wären, diese Prägung des Vaters und des Sohnes anzunehmen. Die beiden Worte, die aus den Schriften herangeführt werden in Bezug auf diese Aussage. In Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Geistwinden macht und seine Amtsträger, seine Liturgen, zu einer Feuerflamme. Aber in Bezug auf den Sohn allein sagt Gott, dein Thron, o Gott. Und hier wird der Sohn Gottes mit Gott angeredet. Dein Thron, o Gott, besteht in die Zeitalter der Zeitalter, und dein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königtums. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich zum Messias gesalbt, mit Öl des Frohlockens, weit über deine Genossen hinaus, über die Fürstentümer und Gewaltigen und Throne und Mächte und Engel hinaus. Das hat nur der Sohn Gottes, Öl des Frohlockens. Sie haben zu Hause Speiseöl, sie haben Motorenöl. Es gibt allerlei Öl. Was ist das für ein Öl? Es ist Geist. Geist der Freude, Geist des Frohlockens. Wohnt in dem Sohne Gottes. Und diesen Geist teilt er uns mit. Geist der Freude, Öl des Frohlockens. Fünftens. Er trägt das All durch den Ausspruch seiner Dynamis, seiner Kraft. Er hat also nicht nur das All erschaffen, sondern er sichert auch seinen Fortbestand. Durch die Impulse seiner geistigen Kraft sichert er den Fortbestand des erschaffenen Universums, den Fortbestand des Lichtes, den Fortbestand der Energie, den Fortbestand der Materie, den Fortbestand eines jeden Atoms und eines jeden Moleküls, den Fortbestand einer jeden Zelle in einem jeden Tier, in einer jeden Pflanze und auch in einem jeden Menschen. Sie alle werden getragen von den Impulsen seines Wortes. Das ist das Wort Christi, mit dem er das All trägt. Ich möchte ein gewagtes Wort sagen, auch die Mächte Satans sind in ihrer Lebensgrundlage gesichert und werden weitergetragen durch den Schöpfer und durch den Christus. Sonst würden sie noch in dieser Sekunde allesamt verlöschen. Es sind rätselhafte und geheimnisvolle Gründe Gottes, der solches tut. Zwei Worte aus dem Neuen Testament dazu, über diesen Fortbestand des Universums, Epheser 1, Vers 11. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der das All bewirkt oder in Wirksamkeit erhält, nach dem Ratschluss seines Willens. Und dann Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allen, und das All hat seinen Fortbestand durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wir werden hier, wenn wir bedenken, dass alles getragen und gesichert wird und am Leben erhalten wird durch den Sohn Gottes, den Mittler der Schöpfung, den Mittler der Erlösung und den Mittler der Vollendung, sicherlich erinnert an das Wort aus Hiob 34, Vers 14 bis 15. Dort heißt es, wenn er, Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, also einatmete, ohne auszuatmen, dann würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zur Atomisierung zurückkehren. Und nicht nur der Mensch, sondern alle Geister, die erschaffen worden sind. Alles würde verlöschen. Alle Materie, alle Zeit, alle Energie, alle Wesen, die es gibt, im Himmel und auf Erden. Das ist ein gewaltiges Wort. Hier ist nicht nur die physikalische Existenz gemeint, sondern auch unsere geistliche Existenz. Auch unsere geistliche Existenz, unser Existieren im Glauben, wird getragen und gesichert durch das Wort und durch die Kraft des Christus im Auftrag des Vaters. Sonst wären wir alle nicht mehr hier. Beten wir uns nicht zu viel ein auf unsere Treue und unseren Glauben und unser Tun und unsere Werke und unsere Hoffnung und unsere Wünsche und Emotionen. Wenn er uns nicht hindurchtragen würde bis zum Ziel, wären wir alle nicht mehr hier, wären wir alle erloschen, auch in unserem geistlichen Leben. Hierzu noch das kostbare Wort aus Psalm 104, Vers 28 bis 30, wo es von den Lebewesen der Schöpfung heißt: Du gibst ihnen, du, der Erste, der Letzte und Lebendige, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem hinweg, sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Aber dann auch das andere. Du sendest deinen Odem, deinen Geist wieder aus. Sie werden neu erschaffen. Und du erneuerst die Fläche des Erdbodens oder, wie das Hebräische so schön sagt, die Angesichter des Erdbodens. Der Christus trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Ich möchte einmal die 12 Aussagen nennen in der Heiligen Schrift, wo von seinem Tragen die Rede ist. Und das ist ja das Gesetz des Messias. Galater 6, 2. Einer trage des anderen Last, also werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. Nicht einer trage den anderen als Last, wie es in mancher christlichen Ehe geht. Und deshalb sind manche christliche Ehen schlechter als manche weltlichen. Einer trage die Last, die der andere mit sich herumschleppt. Das ist Christusgesetz, messianisches Gesetz. Nun wollen wir die Aussagen hören. Weinend trug er den Samen der Welten zur Aussaat. Er trug Israel, wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Er trägt als Hirte die Lämmer an seiner Brust. Er trägt sogar das verlorene Schaf nach Hause. Er trägt mit Geduld die Gefäße des Zorns. Er trägt das All zum Ziel der Vollendung. Wohin sonst? Er hat unsere Leiden getragen. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten getragen. Er trägt Tag für Tag unsere persönliche Last. Er trägt uns bis zu unserem grauen Haar. Und das Wunderbare, wenn er einmal heimkehrt zu seinem Gott und Vater, trägt er die ernteschweren Garben, die vollendete Welt seinem Gott und Vater zu. Du Herr, und in dem Psalmen steht Jahwe, Christus wird hier mit Jahwe angeredet. Er ist der Ich Bin, so wie er sich in seinen wunderbaren Ich Bin-Worten immer wieder vorgestellt hat. Du, Herr, hast in den Anfängen die Erde gegründet und die Himmel mitsamt den Engeln sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, das aus der Mode gekommen ist. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenrollen die Dimensionen des Universums, Himmel und Erde, Sichtbares und Unsichtbares, werden in einem Nu verschmelzen, zurückgeführt auf den Nullpunkt. Aber sie werden verwandelt werden. Verwandelt werden in eine neue Schöpfung. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Diese Verwandlung in eine neue Schöpfung, in neue Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnen werden, ist es, der Christus das Weltenall entgegenträgt. Nun auch noch zum vorigen Punkt. Du prägst in uns des Vaters Bild, sein Lichts- und Liebeswesen, bis einst dein Geist uns ganz erfüllt, uns völlig lässt genesen. Wer da von Gottes Geist bewegt, erfuhr des Lebens Wendung, auch seines Geistes Siegel trägt, als Angeld der Vollendung. Du trägst durch deine starke Hand das All, das dir gegeben, und sicherst nun den Fortbestand auch vom geringsten Leben. Die Kreatur an jedem Ort, selbst Engel und Gewalten, sie werden durch dein Allmachtswort getragen und erhalten. Aber sehen Sie, das alles wäre nichts, was bisher vom Sohne Gottes gesagt worden ist, wenn jetzt nicht das Sechste käme. Er hat durch sich selbst die Reinigung von den Sünden geschaffen. Das ist das Zentrum. Da werden wir herangeführt an das Zentrum der Heilsgeschichte, an das Kreuz Jesu Christi, an den Altar Gottes, den er errichtet hat, auf der Schaubühne dieses blauen Planeten. Und deshalb ist dieser unser Planet Erde nicht physikalisch, aber heilsgeschichtlich der Mittelpunkt des Weltenalls, die Schaubühne des Heilshandelns Gottes. Im Psalm 104, wo wir vorhin etwas lasen, von dem Zurücknehmen Gottes und von dem Aussenden des Lebenshauches Gottes, da steht auch ein Wort: die Sonne weiß um ihren Untergang. Und er, der Mittler der Erlösung, der am Kreuz hing, wusste als die Sonne der Gerechtigkeit um seinen Untergang am Kreuz, als er abgeschnitten wurde von den Augen des lebendigen Gottes, von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lichtes, seines Geistes, seines Lebens, als er 3 Tage und Nächte unter die Herrschaft des Todes versank, bis zu seiner Auferstehung. Und deshalb, als eine Entsprechung im Irdischen, verlor die Sonne ihren Schein beim Tode Jesu Christi. Und nun bedenken Sie einmal, er, der Erbe des Alls ist, durch den die Weltzeiten erschaffen sind, der die Ausstrahlung des Gotteswesens ist, der Prägestempel des Wesens Gottes und der das All trägt durch das Wort seiner Kraft. Er ist dort in den Tod hineingegangen, neigte das Haupt und verschied. Kolosser 1, 14 bis 20, lasst mich lesen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Durch ihn ist das All erschaffen worden, das in den Himmeln und das auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allen, und das All hat seinen Fortbestand durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus Toten. Damit er in jeder Beziehung den Vorzug habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Gottesfülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All zu versöhnen. Nun, hier steht es, jenes viel verlästerte und angegriffene Wort. Ich kann nichts dafür, liebe Geschwister, dass Gott das All versöhnt hat. durch seinen Christus. Ich brauche gar nicht erst darauf zu hoffen, das ist Perfektum, das ist geschehen. Wir können gar nichts mehr daran ändern, auch durch unser ganzes Misstrauen, durch unseren ganzen Unglauben nicht. Tapanta, er hat das All versöhnt durch seinen Sohn. Und er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn ist versöhnt das All, sei es nun das auf der Erde oder das in den Himmeln. Da können wir es schon verstehen, wenn Hebräer 9, Vers 26 bis 28 etwas ganz Merkwürdiges sagt. Und ich bin immer wieder erstaunt über die genialen Glaubensformeln des Schreibers des Hebräerbriefes. Es wird ja in unserer Zeit vieles gesagt von Futurologie. Wissen Sie, was das ist? Da bemühen sich Wissenschaftler darum, uns zu sagen, was im Jahre 2100 sein wird. Auf medizinischem Gebiet und was die Ökologie anbetrifft und wie bis dorthin das Universum aussehen wird und wie dann die Weltregierung wunderbar funktionieren wird und so weiter und so fort. Es gibt ganze dicke Bücher darüber. Nun hier die Futurologie des Hebräerbriefschreibers, der weit hinauszieht über unseren gegenwärtigen Standort, die wir uns noch im Kampf des Glaubens, oft in einem erbitterten Kampf des Glaubens mit unseren Sünden herumschlagen. Nun möchte ich es doch einmal lesen. Hebräer 9, 26. Wenn er ein Priester wäre wie alle anderen aus dem Stamme Levi, hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist der Glaubensstandpunkt Gottes. Und der Glaubensstandpunkt des Gekreuzigten, die Sünde ist abgeschafft. Das ist auch sein Glaubensstandpunkt im Blick auf uns, obwohl auch wir oft noch in Sünde fallen. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Sünde ist abgeschafft. Das ist der Standpunkt Jesu. Das sollte auch unser Standpunkt sein, wenn wir Mitgekreuzigte sind. Das ist aber auch prophetischer Blick auf die künftigen Heilszeiten und Äonen, wo die Sünde dann wirklich einmal abgeschafft ist im ganzen Kosmos. Reinigung von den Sünden. Ich werde hier erinnert an jene beiden Tempelreinigungen durch Jesus. Einmal am Anfang seines Wirkens und einmal in seiner Passion. Es hat ja zwei Tempelreinigungen gegeben. Des Tempels, der zu einem Kaufhaus und zu einer Räuberhöhle geworden war. Zu einem Treffpunkt der Guerillas Israels. Der aber ein Bethaus Gottes und aller Völker sein sollte. Und den der Herr Jesus reinigte. Aber das Haus Gottes ist im weitesten Sinne das ganze Universum. Das wird eine Tempelreinigung sein, wenn der Herr Jesus durch die Reinigung von Sünden, die er geschaffen hat, am Kreuze auf Golgatha, den ganzen Kosmos reinigen wird. Und wenn wir daran denken, dass auch die Gemeinde Tempel des Heiligen Geistes sind, ja, dass unser Körper Tempel des Heiligen Geistes sein sollte und ist, dann verstehen wir es auch, dass Jesus oftmals mit der Geißel der Züchtigung und mit schärfsten Maßnahmen der Erziehung in unser Leben hineinfährt, um uns zu reinigen von den Sünden. Dann auch praktisch, dass wir das große Geschenk annehmen, das er am Kreuz geschaffen hat. Hier fehlt ein alttestamentliches Zitat. Denn das Kreuz ist im Alten Testament verschleiert, verhüllt. Nur an wenigen Stellen leuchtet etwas auf vom Leiden des Messias. Doch würde deine Welt in Nacht, Tod und Verderben münden, wenn du nicht durch dich selbst vollbracht die Reinigung von Sünden. Du machtest Frieden durch dein Blut und tilgtest Schuld und Schade. Nun lobt das Heil, wer in dir ruht und rühmt die Macht der Gnade. Eine kurze Zeitansage, ich habe noch 3 Minuten bis zur Stunde. Und so wollen wir uns auch den 7. Punkt nicht ganz schenken. Er hat sich niedergesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, oder wie es auch heißen kann, zur Rechten der Majestät zwischen hohen Würdenträgern. Er, der Mittler der Erlösung, ist auch der Herr und König, der auf die Weltvollendung wartet. Dieses Wartet ist eine scheinbare Ohnmacht und Passivität. Denn der Sohn Gottes wartet darauf, dass der Vater ihm alle Feinde zum Schemel seiner Füße lege. Dieses Warten des Sohnes Gottes begann mit seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung, wo er niedergesetzt worden ist, auf dem Throne Gottes, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er, der hindurchgefahren ist durch alle Himmel und kosmischen Weiten, der über alle Himmel hinaufgestiegen ist, ist eingegangen in den Himmel selbst, in das unzugängliche Licht des lebendigen Gottes. Es gibt einen Thronsessel eines ägyptischen Königs, des Königs Tutankhamun. Den haben Sie vielleicht einmal in einer Abbildung gesehen. Das ist auch ein Fußschemel, auf dem die Füße des jungen Königs standen. Und dieser Fußschemel wird gebildet aus lauter holzgeschnitzten Männern. Und jeder Mann stellt eine andere Rasse dar von den Völkern, die die Ägypter unterworfen haben. Das sind die Feinde. Und zum Zeichen seines Triumphes setzte der junge König dann seine Füße jedes Mal auf die Häupter seiner Feinde. Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich alle Feinde niederlege zum Schemel deiner Füße. Das ist ein wunderbares Wort vom Sohne Gottes. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, so lange bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege, sind sie nicht alle liturgische Geister? Das heißt Geister zur Ausübung des Gottesdienstes der Anbetung in der Himmelswelt, ausgesandt zur Diakonie um deren Willen, die die Soteria, die Rettung ererben sollen, zur Rechten seiner Majestät zum Thron der höchsten Ehren hat dich dein Vater Gott erhöht, um deinen Ruhm zu mehren. Vereint ist nun in deiner Hand die Zukunft aller Dinge, bis Gott einst jeden Widerstand vor dir zum Schweigen bringe. Ich möchte schließen mit einem Wort der Braut über ihren geliebten Bräutigam, den Messias, aus Hohelied 5. Darin finden wir auch den vorzüglichen Namen des Sohnes Gottes noch einmal vorgeschaltet. Vers 10. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Myriaden, vor Zehntausenden von Engeln. Er hat einen Namen empfangen vor ihnen. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold, seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe, seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Edelsteine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Ja, das ist die Sprache der Liebe, nicht? Auch der Liebe der Braut aus Israel zu ihrem Messias, dem Bräutigam. Seine Lippen, Lilien, Passalilien, träufeln von fließender Myrrhe, die Sprachorgane Jesu Christi. Seine Hände, goldene Rollen, mit Topasen besetzt. Sein Leib ist ein Kunstwerk. Da strahlt auf einmal etwas aus von dem, was Paulus in Epheser 2 sagt. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sind wir solche, die Holz, Heu und Stoppeln erbringen, oder solche, die an jenem Tage geschmückt sind mit Gold, Silber und edlen Steinen? Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, mit Edelsteinen. Seine Schenkel Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von feinem Gold. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Sein Gaumen, das heißt sein Wort, ist lauter Süßigkeit. Ja, das ist wahr. Und alles an ihm ist lieblich. Wenn wir das sagen können, Herr Jesus, schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariensohn, alles an dir ist lieblich, alles, was du tust in meinem Leben, alles. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Amen.
Wir haben nun einen gewaltigen Weg gemacht, ein Einblick in den Sohn. Schenke es uns, dass die Worte in uns weiter wachsen, Geist und Leben sind. Wir sind die Hindurchziehenden, davon kommt das Wort Hebräer her, Abba, hindurchziehen. Und das ist eine Speise gewesen auf dem Weg derer, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, ins obere Vaterhaus. Vielen Dank für das Zeugnis von heute Morgen. Wir wollen nun beten. Herr Jesus, du bist der Sohn und du hast Ja gesagt zu dem Willen und zu den Wegen des Vaters. Und dafür danken wir dir. Und du trägst alles durch das Wort deiner Macht. Dir entgleitet nichts und dir entgeht nichts. Und alles, was du geschaffen hast, wirst du verwandeln. Auch das, was gefallen ist, hast du erlöst und wirst es verwandeln in himmlische Herrlichkeit. Das Bild des Vaters und des Sohnes. So verwandle uns heute schon in dein Bild, indem wir dich anschauen, im Geiste. Lass uns etwas ausstrahlen von deiner Herrlichkeit und deiner Wirklichkeit, auch in sterbendem Leibe und in einem Fleische, in dem nichts Gutes wohnt. Aber wir haben einen Geist und einen neuen Menschen in uns, der nach Gott und Christus geschaffen ist. So komm und segne uns und begleite uns weiterhin. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, anbetbar bist, ansprechbar bist. Und dafür danken wir dir. Wir rühmen deinen heiligen Namen, Vater, im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.